Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 63 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Miriam Briller von Boutique Vegan über Abenteuer aus aller Welt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich nehme diese Folge bereits am Donnerstag der letzten Woche auf, also letztes Wochenende, also für mich übermorgen, fahre ich nämlich zur Frankfurter Buchmesse, super aufregend, wo ich nicht nur für meine lieben Freunde vom Grüner Sinn Verlag hinter der Kamera stehe und ein bisschen für sie filme, sondern auch unsere erste Hörspielserie vorstelle. Ich sage unsere, denn sie ist für den Grüner Sinn Verlag geschrieben und ich schreibe sie zusammen mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, Dominik Stegmann aus Berlin, großartiger Drehbuchautor. Und wir haben die ersten Testaufnahmen gemacht und stellen diese Hörspielserie auf der Frankfurter Buchmesse vor. Mehr Infos dazu gibt es dann nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, euch die Hörspielserie auch mal so ein bisschen am Rande vorzustellen. Großer Kindheitstraum, der da in Erfüllung gegangen ist. Dementsprechend bin ich unfassbar gespannt und vielleicht sehe ich auch ein paar von euch, würde mich sehr, sehr freuen. Also vielleicht haben wir uns dann schon gesehen, denn jetzt ist ja Montag. Ach Gott, diese Zeitreisen. Kommendes Wochenende, und zwar wirklich kommendes Wochenende, können wir uns übrigens in Düsseldorf sehen. Da ist natürlich Veggie World und natürlich bin ich mit von der Partie. Kann es da noch besser werden? Ja, das kann es, denn wir verlosen 2x2 Tickets für die Veggie World Düsseldorf und wie ihr da mitmachen könnt, erfahrt ihr nach dem Interview, denn dafür müsst ihr schon noch dranbleiben, Leute. So einfach ist das nicht. Diese Woche und die kommenden 2 Wochen spreche ich mit einer sehr interessanten Powerfrau, Miriam Briller, Gründerin des Online-Versandhauses Boutique Vegan. Kennt ihr vielleicht? Vielleicht auch nicht. Ich habe es lange Zeit nicht gekannt. Und der Schein, dass es sich hier nur um Produkte drehen könnte, der trügt, denn Miriam hat eine enorm spannende Geschichte zu erzählen. Und wir sind so von einem Thema ins nächste gestolpert, dass ihr dieses Interview nun in 3 Teilen genießen könnt. Diese Woche sprechen wir vor allem über Miriams Werdegang und darüber, wie sie eigentlich vegan wurde. Alles ganz anders, als ich es erwartet habe. Aber hört selbst. Viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier endlich mit Miriam Briller von Boutique Vegan. Es hat lange gedauert, bis wir einen gemeinsamen Termin finden konnten. Du bist eine sehr, sehr geschäftige Frau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sitzen.
Ja, danke Lars. Ich freue mich wirklich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Es hat, wie ich gerade schon gesagt habe, recht lang gedauert. Ihr scheint eine Menge vorzuhaben und eine Menge zu tun zu haben. Für diejenigen, die Boutique Vegan noch nicht kennen oder die dich noch nicht kennen, stell dich vielleicht gerne vor, wer du eigentlich bist und was du so machst.
Also Boutique Vegan ist grundsätzlich mal ein Online-Shop und eine Online-Community. Wir führen derzeit Europas größtes Sortiment an veganen Produkten, von Lebensmitteln über Drogerieartikel bis hin zu Tierfutter, Haushaltsgeräten und Reinigungsmitteln. Boutique Vegan wurde gegründet von mir, das war 2012. Da bin ich damals von Frankreich nach Deutschland gezogen und habe die Firma gegründet. Eigentlich einer Not heraus, da ich selber vegan geworden bin, also schon während des Studiums, und hatte dann ein Riesenproblem, mich so im Alltag recht zurechtzufinden und an die tollen, ethischen, nachhaltigen Produkte ranzukommen. Und habe dann kurzerhand beschlossen, da muss eine Lösung her. Und so ist Boutique Vegan entstanden.
Okay, verstehe. Da hast du aber direkt ein paar spannende Sachen angesprochen. Zum Beispiel, dass du von Frankreich nach Deutschland gezogen bist. Da möchte ich natürlich ganz gerne mal direkt an den Anfang zurück und gerne fragen, wo bist du denn geboren, wo bist du aufgewachsen?
Also, ich bin aufgewachsen in Westafrika und Südostasien tatsächlich.
Alles klar.
Also ich bin zwar in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind schon, also die haben sehr früh geheiratet. Meine Mutter war damals 17, mein Vater 18. Und die sind dann direkt schon ins Ausland gegangen. Also so mit 21 oder so, direkt so nach Saudi-Arabien. Was zu der Zeit kann ich mir jetzt...
Statt Mallorca, gell? Das ist so eine nette Alternative, was man sonst so macht.
Also, ja, genau. Also mein Vater ist Bauingenieur und er hat sein ganzes Leben lang Infrastruktur in Dritte-Welt-Ländern gebaut. Und das ist eigentlich mein Background. Das heißt, wir sind natürlich als Familie, also ich habe noch einen jüngeren Bruder, und wir sind als Familie immer dabei gewesen. Wir waren dann zwischenzeitlich mal immer so 1-2 Monate während den Sommerferien in Deutschland, haben dann halt ja alles besorgt, was man so besorgen musste fürs ganze Jahr, oder mal wieder Updates eingeholt, was eigentlich so in Deutschland und Europa passiert. Haben eine sehr große Familie auch, also viele Tanten, Cousinen, Onkel, ja, Oma, Opa. Und aber sonst bin ich eigentlich, wie gesagt, Westafrika und Südostasien aufgewachsen. Südostasien, gut, war Thailand, also nicht ganz so dritte Welt, aber dann ja Westafrika. Also ich habe die letzten Jahre, bevor ich dann nach Hause, also nach Deutschland gekommen bin, mit meinem Bruder, meiner Mutter, um das Abi fertig zu machen, war ich in Nigeria so 4,5 Jahre lang. Und das ist natürlich schon ein ganz anderes Leben, was man dort hat.
Wollte gerade sagen, also das finde ich ja einfach mal, wie wahrscheinlich alle Leute, mit denen du darüber sprichst, unfassbar spannend. Ich finde es zum einen großartig, dass dein Vater einfach seine Familie dazu geholt hat, statt irgendwie immer alleine auswärts zu sein. Das machen ja sehr, sehr viele leider, die so einen Beruf haben. Wie war das für dich, in verschiedenen Ländern aufzuwachsen, mit verschiedenen Kulturen? Wart ihr sehr für euch? War das immer, ich sag mal, so eine kleine Kolonie für sich? Leute, die da von außerhalb gearbeitet haben? Oder bist du wirklich nah an der Kultur jeweils aufgewachsen?
Also das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Das kam tatsächlich aufs Land an, als ich geboren wurde. Also ich wurde in Deutschland geboren und dann ist meine Mutter direkt, da war ich so 5-6 Monate alt, nach Afrika zurückgegangen. Da waren wir erst in Ghana und Togo. Und dort haben wir tatsächlich in einem Container gelebt. Mitten im Dschungel, auf der Baustelle. Und da wurden halt solche Seekontainer, wie man sie kennt, umgebaut. Und dort hatte ich auch meinen ersten Geburtstag mit irgendwie so einer Dose, ich glaube Sardellen oder was das war, in Tomatensoße und halt ein Wein, was meine Eltern dann besorgt haben aus der Hauptstadt dort, über die Schotterpiste 3 Stunden gefahren. Also ja, so war das. Dann sind wir von dort aus nach Thailand gezogen. Da hat dann ist mein Bruder dann schon zur Welt gekommen. Und das war natürlich anders. Also da waren wir in Bangkok in der Hauptstadt. Und mit 12 dann sind wir von dort aus wieder nach Nigeria gezogen, also wieder Westafrika. Und klar, also Bangkok, Großstadt, ganz typisch Großstadt eben. Da hat es gerade angefangen, kann ich mich zuletzt erinnern, dann, bevor wir gegangen sind, dann diese Skytrain dort gebaut. Und da war ich tatsächlich, also ich war immer auf unterschiedlichen Schulen auch, auf internationalen Schulen. Und das war also kulturell super, diese vielen Eindrücke mitzubekommen, auch zu sehen, wie leben die Menschen dort. Man war immer mit den Menschen vor Ort in Austausch und das hat mich schon geprägt. Gleichzeitig war es nicht so einfach als Kind. Oft die Schule gewechselt, dann wieder Freunde zurückgelassen. Aber so im Nachhinein bin ich wirklich dankbar dafür, für diese Erfahrungen und das, was man da mitkriegt, sich immer wieder neu anzupassen, neu einzugliedern, weltoffen zu sein. Man hat einfach irgendwie einen größeren Horizont so im Nachgang jetzt. Ja, und in Nigeria war es halt tatsächlich so, war ja ein bisschen gefährlicher, das Land, sag ich mal. Da haben wir wie so in so einem Camp gelebt und da waren halt wirklich Stacheldrahtmauern außenrum und schon so ein bisschen eingesperrt. Ich war in der Klasse so bis zur 10. Klasse war ich dort. War auch eine deutsche Schule, also mit deutschen Lehrern. War eine deutsche Baufirma.
Wie groß war dieses Camp?
Gott, ich könnte jetzt gar nicht sagen, aber vielleicht so 120 Häuser, schätze ich mal so.
Okay, ich will nur wissen, ich sag mal, in deiner Klasse waren da 2 Leute oder 20?
Ja, genau. Also wir waren zu 4. Also so die Klassengrößen waren so 5 mal 6, mal auch weniger, also je höher man dann war in den Klassen. Also es ging auch nur bis zur 10. Und dann ab da sind wir nach Deutschland gekommen, also mit meinem Bruder dann und haben halt, also dann habe ich das Gymnasium fertig gemacht. Ja, also so bin ich aufgewachsen.
Irre. Hast du dich da viel als Außenseiterin gefühlt oder waren dadurch, dass viele andere Kinder vielleicht auch von anderen Exoten waren, war das ein bisschen so, dass ihr so einen guten Austausch hattet? Wie war das?
Ja, das war eigentlich das war nie das Thema. Ja, es war sehr international. Expert-Community quasi war in jedem Land. aber gar nicht so ausgeprägt. Also klar, in Nigeria natürlich mehr, weil dort war man tatsächlich in so einem Camp und dort waren halt nur die Mitarbeiter dieser Firma und halt dann die Familien dazu. Und man hat halt seinen ganzen Tag dort verbracht. Und am Anfang kann ich mich erinnern, als wir da runtergezogen sind, da gab es halt irgendwie in der Stadt auch noch nichts. Also wir waren dort in Abuja, das ist die neue Hauptstadt von Nigeria. War ja vorher Lagos, die Küstenstadt. Und da wurde gerade alles gebaut. Also da gab es einen libanesischen Supermarkt irgendwie in der Stadt und sonst aber nichts weiter. Und das hat sich natürlich enorm entwickelt. Also jetzt die letzten Jahre, also mein Vater ist ja länger dort geblieben, bis zur Rente quasi. Und da gab es dann schon Bowlingbahnen, da gab es auch Kinos, die gebaut wurden. Aber am Anfang gab es das alles noch gar nicht. Also da sind mein Bruder und ich halt irgendwie Motocross gefahren und ich hatte auch ein Pferd, bin ich geritten. Also das waren so unsere Freizeitbeschäftigungen im Dschungel.
Ich wollte gerade sagen, viel Playstation ist da wahrscheinlich nicht angesagt, ne? Sondern eher raus und die Natur erleben.
Eher draußen, ja. Also wir waren viel draußen tatsächlich.
Hast du noch Kontakt zu alten Schulfreundinnen, Schulfreunden aus den verschiedenen Ländern?
Ja, absolut. Also mittlerweile sind meine Freunde überall verteilt auf der ganzen Welt. Da kommt natürlich Facebook ganz gut, da bleibt man ja doch in Kontakt oder mittlerweile halt ja über Messaging-Dienste, WhatsApp und so, bin ich schon mit vielen in Kontakt. Und im Studium ging es ja gerade so weiter, also nach dem Abi bin ich dann in die Schweiz gegangen, habe dort studiert und das war auch eine internationale Uni. Also da waren auch alle meine Freunde aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt. Ja, und dementsprechend halt, also ich habe Hotellerie studiert, Hotellerie und Betriebswirtschaft. Und das, ja, also ich habe mich damals fürs Studium so entschieden, dadurch, dass ich international aufgewachsen bin, wollte ich halt auch diesen Freiraum haben, dass ich einfach überall arbeiten kann, wo ich möchte und mit Menschen zu tun habe und also diese Service-Orientierung fand ich immer schon schön. Ja, und dementsprechend hab ich gedacht, ja, Hotellerie passt doch ganz gut, weil da kann man quasi von der Insel bis zu einer Hauptstadt überall arbeiten. Und da hat es mich dann in die Schweiz gezogen. Wir haben sehr gute Unis da in dem Bereich. Also war eine tolle Erfahrung auch.
Wow. Wie viele Stempel hast du in deinem Reisepass?
Jetzt gar nicht mehr so viele, weil ich gar nicht mehr so sehr rumkomme. Also das finde ich auch gerade schön an meiner Arbeit, die ich jetzt mache. Ich bin so international verknüpft, sei es jetzt mit Herstellern und Lieferanten oder den unterschiedlichsten Meinungsführern in dem Bereich, jetzt vegan oder Tierrechte und allgemein nachhaltige Entwicklung. Und durch das Internet heutzutage, ich sitze hier im schönen Schwarzwald gerade, bin aber komplett vernetzt. Also kann jederzeit in die USA skypen oder mit dir einen Podcast aufnehmen. Und das ist ja gerade das Schöne. Also man ist gar nicht mehr so sehr an den Ort gebunden und kann halt trotzdem Freundschaften pflegen. Ja.
Wow, das ist irre. Und wie bist du dann letztendlich in Frankreich gelandet, wenn du dann von Frankreich nach Deutschland gezogen bist?
Also ich bin während des Studiums hatte ich dann so meinen ersten Kontakt zum Thema vegan, aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen.
Auf jeden Fall.
Und nach dem Studium bin ich dann ganz klassisch trotzdem den typischen Karriereweg gegangen, bin dann nach Katar, weil ich wollte unbedingt mal in die Emirate. Das war so ein Teil von der Welt, da hatte ich noch keine Erfahrung, habe noch nie länger gelebt und hat mich irgendwie gereizt. Kann ich jetzt gar nicht mehr so sehr sagen, warum, aber vielleicht, weil es einfach noch das Unbekannte war zu dem Zeitpunkt und wollte dann halt nach Katar, also nicht nach Dubai, was da schon sehr weit entwickelt ist, ein bisschen überlaufen, so meinem Gefühl nach, und Katar dann halt schon kleiner ist und habe dort gearbeitet für eine UDC, hießen die United Development Company, die haben dort die Pearl gebaut. Und zwar sind es diese künstlich aufgeschütteten Inseln vor der Küste, also wie so diese World, die man halt kennt, oder die Palm in Dubai. und habe dort mich um den Bereich F&B und Hotelverträge gekümmert. Also wir haben halt die ganzen großen Hotelketten auf diese Insel geholt oder die F&B-Verträge mit den Restaurants-Outlets gemacht. Und aber das hat nicht so lange gehalten. Also ich war knapp ein Jahr dort. Das war schon sehr schwierig für mich, dort zu arbeiten. Also erstmal als Frau hat man es da sehr schwierig. Es sind ungefähr nur so 20-25% Frauen in diesem Land. Und war alles sehr künstlich, trotz allem. Also man hat sich nicht viel draußen bewegt. Man hat sich immer bewegt zwischen irgendwie 5-Sterne-Hotels und Einkaufszentren.
Wahrscheinlich auch viel Beton da unterwegs, ne? Also ich denke da nur gerade an Dubai, was für mich, ich bin letztes Jahr über Dubai wohin geflogen und dachte nur, diese Stadt besteht für mich irgendwie aus Beton.
Ja, das ist genau.
Krass.
Ja, es nicht ist viel halt Grün. Auch den Temperaturen geschuldet, dass man wenig draußen ist, also eher in gewissen Jahreszeiten nur. Ich habe dann gemerkt, das war irgendwie nichts für mich. Ich bin auch in all dem, was ich dort gemacht habe, also einmal für das und dann habe ich dann noch für eine Event-Company gearbeitet, für die Tribeca Film Festivals. Aber es hat mich nichts wirklich so erfüllt. Also ich hatte, dadurch, dass ich mich halt privat sehr intensiv mit diesem Thema vegan auseinandergesetzt habe und allgemein der Weltentwicklung, also wohin wir uns entwickeln und was da eigentlich los ist im Background, hat mich, sage ich mal, dieses oberflächlich gar nicht mehr so sehr interessiert. Und mit meinem damaligen Freund, der war auch mit unten, er hatte dann die Idee, er hat so eine Idee, will sich selbstständig machen, und sagt, komm, mach das doch, war aus Frankreich und dann sind wir gemeinsam nach Frankreich gegangen damals und er hat da eine Firma aufgemacht, das ist ein Start-up und habe da so ein bisschen mitgeholfen und habe dann aber schnell gemerkt, beschäftige mich so intensiv damit und hatte halt eben diese Hürden im Alltag und habe mir dann überlegt, ob man das nicht irgendwie lösen könnte. Oder ich wollte da unbedingt was machen, weil es mich jeden Tag so in den Fingern gejuckt hat, dass wir so viel machen können jeden Tag, um die Welt positiv zu verändern. Und das wollte ich aber noch viel intensiver machen. Und also mich hat eigentlich nichts anderes so sehr beschäftigt wie das. Und dann ist halt relativ kurzfristig dann auch Boutique Vegan entstanden und ich konnte es damals nicht in Frankreich gründen, einfach aufgrund der vielen bürokratischen Hürden, die ich hatte als junge Deutsche und habe dann gesagt, okay, dann komme ich zurück nach Deutschland und ich bin ursprünglich aus Bayern und wusste aber ja, dass ich an die französische Grenze muss oder will, um eben Frankreich auch mitzunehmen in dem Thema pflanzliche Ernährung, weil so vom Verhältnis her war Frankreich zu dem Zeitpunkt so gut 5 Jahre hinterher von der allgemeinen Entwicklung in diese Richtung, also sagen wir mal Medienrelevanz oder überhaupt, dass sich die Bevölkerung mit dem Thema befasst hat. Und da wusste ich ja, ich will da in Frankreich auf jeden Fall auch was machen, weil in Deutschland gab es schon eine ganz gute Bewegung in die Richtung. Also gab es schon einige Optionen, so in den Biomärkten, aber in Frankreich halt noch gar nicht. Und da war die Tierrechtsszene war sehr, sehr aktiv, aber noch nicht so sehr diese Aufklärung seitens, wie man es vielleicht in Deutschland kennt, Bebo oder jetzt ProVeg. Also das war da noch nicht so fortgeschritten. Und da wollte ich halt einfach von der anderen Seite, also von so einer Ernährungsperspektive und überhaupt damit ein positives Leben zu führen, ohne Beeinträchtigungen, ohne dass man auf Genuss verzichtet oder so. Und Genuss ist ja sehr, sehr hoch geschrieben in Frankreich, gerade kulinarisch. Und da wollte ich zeigen, dass es halt doch geht. Das war so unsere Mission.
Wow.
Seit Beginn an, ja.
Okay, kommen wir mal zum Thema vegan. Wo ist dir das erste Mal dieses Thema begegnet und wo hat sich das in deinem Kopf festgesetzt? Weil du hast ja eine ganz einzigartige Perspektive auf das Thema, weil du das eben aus mehr als einem Kulturkreis den Umgang mit Tieren und mit der Umwelt kennengelernt hast und aus mehr als einer vielleicht auch klimatechnischen Perspektive kennengelernt hast. Wie war das bei dir?
Also ich glaube schon sehr, dass diese unterschiedlichen Eindrücke, die ich hatte, auch in meiner Kindheit damit reingespielt haben. Und zwar einmal war es so, In Afrika, gerade in Afrika, ist natürlich das Thema Politik, Korruption in der Politik sehr dominant, sage ich mal. Also aus meiner Erfahrung. Und die Menschen hatten dort wirklich nichts. Und teils, was sie nicht hatten, wurde ihnen noch weggenommen, hatte ich den Eindruck. Und ja, es ist so sehr schwierig dort. Also seitens der Politik kommt nicht sehr viel Unterstützung für die Bevölkerung, obwohl sie ja auf einem reichen Boden sitzen und damit auch viel anbauen können, aber ohne dass da natürlich schon mal der Grundstein gelegt wird. Ich meine, es sind Saatgutinvestitionen, man muss es pflegen und dann ist man einfach irgendwie den Marktspekulationen ausgesetzt. Dass das dann nach hinten losgeht, kann oft passieren. Beziehungsweise auch die Menschen dort zu educaten, um was draus zu machen. Und da habe ich schnell gemerkt, nur wenn die Bevölkerung dort, also die Dörfer, wirklich wirtschaftlich selbst sustainable sind und wirtschaftlich unabhängig sind, selber ihr Einkommen haben durch eben Anbau von entweder Gemüse oder Rohstoffen, haben sie die Möglichkeit, dann die Kinder in die Schule zu schicken, haben die Möglichkeit, sich Gesundheitsversorgung zu leisten. Also das war ein kritischer Punkt, den ich dort beobachtet habe. Dann hatten wir schon mal von Haus aus in Bayern einen sehr tollen Hausarzt, der sich viel mit alternativen Heilmethoden beschäftigt hat, also so Homöopathie oder hat auch nicht sofort irgendwelche Antibiotika verschrieben. Und von ihm haben wir schon auch viel mitgekriegt. Er hat uns dann auch den Dr. Brucker ans Herz gelegt. Also es war so einer der Pioniere im Bereich Vollwertkost und zuckerfrei.
Ja, ich weiß, meine Mutter verehrt ihn.
Ja, genau. Also das war auch nochmal ein großer Punkt. Und auch von unserem Hausarzt haben wir halt da auch mitgekriegt, was da an Pharma-Lobby im Hintergrund läuft. Also wie die auch unter Druck gesetzt werden, so und so viele Medikamente pro Quartal umzusetzen. Und also das hat mich auch sehr schockiert. Dann natürlich die unterschiedlichen Kulturen. Also gerade so asiatische Küche ist natürlich auch viel gemüselastig. Und da war ich nicht nur immer der, sag ich mal, traditionellen deutschen Küche ausgesetzt. Das heißt, wir haben auch in der Familie schon anders gekocht. Also meine Mutter hat viel Bio-Produkte eingekauft und immer drauf geachtet, hat sehr, sehr gerne gekocht. Meine Mutter ist eine sehr exzellente Köchin. Betreut bei uns auch das ganze Rezepteportal, was wir online haben.
Oh, dass
das
super. Auch
alles richtig gut ist und funktioniert. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, gerade wenn man umstellt und seinen ersten veganen Kuchen backt und der wird nichts. Also dann lassen es leider viele wieder bleiben. Von daher ist uns das sehr wichtig, dass die halt auch sehr gut sind und funktionieren. Ja, und dann kam es zum Studium und ich hatte einen Rechtsprofessor während meines Studiums und da haben wir halt die rechtlichen Sachen durchgegangen. Ach, was muss auf einer Speisekarte stehen oder was für Rechte hat der Gast und so. Aber er hat immer wieder den Codex Alimentarius angeschnitten. Und dieser Codex, also findet man auch im Internet, ist also ziemlich schockierend, was da im Hintergrund abläuft. Die Absprachen zwischen Pharma und Lebensmittelindustrie und was schlussendlich auf den Markt gelangt oder was schlussendlich in der Rechtsprechung durchgeboxt wird von der Industrie aufgrund bezahlter Studien, wo ja schon klar ist, welches Ergebnis die haben werden und so. Und er war so immer wieder so, also er hat immer wieder davon gesprochen und das hat mich dann sehr interessiert und da habe ich mal ein bisschen näher hingeguckt und dann ging es darum, die Bachelorarbeit zu schreiben. Ich war im Finanztrakt, also man konnte sich dann spezialisieren und dort habe ich dann mir das Thema Socially Responsible Investing mal ausgesucht und dort beleuchtet, was macht eigentlich die Biotech-Industrie in dem Lebensmittelsektor, weil gesagt wird, ja, es ist ja super, dass die genmodifizierten Pflanzen jetzt so und so funktionieren, damit man halt die Weltbevölkerung ernähren kann. Also das wird oft wird oft als Argument hergenommen. Aber wenn man dann mal dahinter blickt, was eigentlich hinter Monokulturen steht, wie hochgiftig dort gespritzt wird, in ganzen Körperanzügen, wie abhängig die Bauern gemacht werden durch Saatgut. Das Saatgut ist nicht mehr reproduzierbar. Also teilweise auch Tiere, also in den Massentieranlagen, die können sich gar nicht mehr reproduzieren, damit immer wieder nachgekauft werden muss. Diese Abhängigkeit, die da geschaffen wird, also allein, dass man die Natur den verschiedensten Unternehmen als Eigentum zuweist, ist für mich eigentlich ein Verbrechen an der Menschheit. Und ja, habe mir dann halt angeguckt, wie stehen denn so solche Social Responsible Investment Fonds diesem Thema gegenüber. Also oft wird da ja, also es wird nach Negativ- und Positivkriterien ausgesucht. Also wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt für mich sozialverantwortlich oder halt umweltbewusst investieren, dann möchte ich halt nicht in zum Beispiel die Ölindustrie investieren oder Waffenindustrie. Ja. Und da war aber dann ganz klar, dass auch diese Biotech-Unternehmen, sei es halt Monsanto, BASF oder so, da tatsächlich rausfallen. Also es ist quasi ein Ausschlusskriterium für diese nachhaltigen Investmentfonds. Und und dann habe ich natürlich viel recherchiert, habe mir viele Dokus angeschaut, habe mich dann natürlich, weil man kommt ja zwangsläufig darauf, warum brauchen wir denn diese riesen Monokulturfelder? Und wem wird das denn eigentlich verfüttert? Ja, das Überwiegende geht in die Massentierhaltung. Und dann kommt man von einem aufs andere und irgendwann wird einem dieser globale Kontext so klar, dass dann das, was auf meinem Teller lag, die totale Verantwortung plötzlich hatte, weil ich ja aktiv entscheide, was möchte ich und was möchte ich nicht als Konsument. Und da wurde mir das so bewusst und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Und das spielt auch mit rein, was kann denn ich tun als einzelner Mensch, und zwar ziemlich viel. Ich entscheide jeden Tag, 1 Euro auszugeben. Ja, ich muss Lebensmittel kaufen, Pflegeprodukte etc. Und ich kann aktiv entscheiden, in welche Wirtschaftsrichtung ich diesen Euro investiere. Und das ist eine Riesenmacht, die Konsumenten haben. Und mit Boutique Vegan versuche ich das natürlich zu skalieren und zu vervielfachen, indem wir schon mal von vornherein halt Produkte und Unternehmen listen, die genau diesen nachhaltigen Wirtschaftszweig unterstützen, dass dieser wächst. Weil ich bin der Meinung, die Wirtschaft übt Druck auf die Politik aus und nicht andersrum. Also wir können nicht darauf warten, dass irgendwie eine Rechtsprechung kommt und alles wieder gerade biegt oder schon, die werden schon die richtigen Entscheidungen treffen. Weil so ist es nicht. Und nur wenn wir ein gewisses ein relevantes wirtschaftliches Mitspracherecht kreieren, können wir dann auch Druck auf die Politik ausüben.
Da sprichst du, finde ich, einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, der vielen Leuten, glaube ich, entweder nicht bewusst ist oder den wir uns vielleicht auch manchmal schönreden im Sinne von, dass wir gerne Verantwortung abgeben. Ne? Dass wir sagen, also ich habe das schon 1000 Mal gehört, ja, die Politik muss da mal was dran verändern, dass sich da mal was ändert. Die da oben müssen mal was machen. Mhm. Aber dass wir eigentlich selber diese unglaubliche Macht haben mit unserem Konsum. Ich sage immer, das ist das größte Werkzeug, was wir im 21. Jahrhundert haben als Einzelperson, ist unsere Kaufentscheidung. Und da finde ich, hast du vollkommen recht, dass wir da einfach diesen Zusammenhang sehen müssen zwischen dem, was wir eigentlich da, was wir kaufen und was das für einen Effekt auf den Planeten hat. Aber da finde ich, hast du schon einen sehr unglaublich verantwortungsvollen Blick auf die Zusammenhänge gehabt und hast eine sehr interessante Herangehensweise auf das Thema vegan gehabt, weil viele Leute ja irgendwie ein Einzelschicksal sehen oder denken, okay, vielleicht ist die Milch nicht so gut oder was auch immer, aber dass du da wirklich dir die sozialen Gerechtigkeitsaspekte und die globalen Aspekte angeschaut hast, das finde ich schon sehr, sehr selten und das finde ich sehr faszinierend.
Ja, also das ist schon, denke ich, auch in meinem Hintergrund geschuldet so ein bisschen. Also sind irgendwie diese ganzen Puzzleteile sind halt da zusammengekommen. Ja, und also es ist faszinierend, welche Kraft man tatsächlich hat und welche Macht als Konsument. Und das natürlich jeden Tag jetzt so mitzuformen, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich ein Codex Elementarius? Wovon hat Miriam da gesprochen? Tja, wenn ihr das wissen wollt, dann schaltet nächste Woche ein. Das ist das erste Mal, dass ich einen klassischen Cliffhanger benutze. To be continued. Freut euch also gerne auf die nächste Folge, wo wir über die Gründung der veganen Boutique sprechen, weiter über Verantwortung sprechen und über starke Frauen philosophieren und. Wenn ihr so lange nicht warten könnt oder wenn ihr denkt, hey, Moment mal, ich wollte gerade neue Nüsse kaufen, dann schaut bei Boutique Vegan vorbei. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich gerne eure Fragen und Gedanken an lars@veggieworld.de und schaut gerne auf veggieworld.de vorbei. Nicht nur für unseren coolen Blog, sondern auch, um zu sehen, wo die nächste Veggie World in eurer Nähe stattfindet. Nächstes Wochenende zum Beispiel, wie gesagt, findet ihr die Veggie World in Düsseldorf und das ist für mich die letzte Veggie World dieses Jahr. Da führe ich wieder ein Veggie World Podcast Live-Interview und halte natürlich auch meinen Vortrag Everyday Heroes. Und ihr könnt dabei sein. Wir verlosen nämlich 2x2 Tickets für die Veggie World in Düsseldorf. Und ihr könnt ganz einfach mitmachen. Werdet oder seid einfach ein Fan unserer Veggie World Facebook-Seite und hinterlasst gerne einen Kommentar unter der Gewinnspiel-Posting-Seite. Die findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächstes Wochenende treffen auf der Veggie World. Ansonsten hören wir uns selbstverständlich nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.